Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lupus gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Unsere heutige Folge dreht sich um ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, das wir aber vielleicht nicht auf dem Schirm haben, nämlich um unsere Blutgefäße. Bestimmt habt ihr schon mal gehört, dass bei uns Lupus-Betroffenen das Risiko für Atherosklerose, was eine Gefäßverkalkung ist, und das wiederum bedeutet eine Ablagerung in den Arterien unserer Blutgefäße, dieses Risiko ist erhöht. Und heute wollen wir verstehen, warum das gerade bei uns so wichtig ist und welche Risikofaktoren dazu beitragen und was wir selber tun können, um dem entgegenzusteuern. Für die heutige Folge haben wir Dr. Jens Humrich bei uns zu Gast, der Oberarzt am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck ist, das übrigens auch eine Zweigstelle in Kiel hat, beziehungsweise die andere Hälfte der Uniklinik ist in Kiel. Und er ist spezialisiert auf Lupus, behandelt viele Menschen, die von Lupus betroffen sind und ist auch in der Lupusforschung sehr aktiv. Hallo und herzlich willkommen, Jens. Schön, dass du da bist.
Hallo, Becky. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch schon sehr. Ich habe eine kurze Frage zum Einstieg für dich. Mich würde interessieren, wie du zur Rheumatologie und speziell zur Lupusforschung gekommen bist. Warum hat es dich so interessiert?
Also das liegt schon ein bisschen zurück, nämlich zur Zeit meines Studiums habe ich angefangen, mich für die Immunologie im Wesentlichen zu interessieren und auf diesem Weg eben auch für Autoimmunerkrankungen. Habe dann auch eine Doktorarbeit im Bereich Immunologie gemacht und habe dann entschieden, mich für die sozusagen innere Medizin und die Rheumatologie, dann meine Facharzttätigkeit in Berlin an der Charité zu beginnen, in einer Arbeitsgruppe, die sich im Wesentlichen mit dem systemischen Lupus beschäftigt hat, mit der Erforschung der Ursachen und eben auch der Erforschung neuer Therapieansätze, wo ich eben lange Zeit dran gearbeitet habe und auch bislang weiter dem Feld treu geblieben bin und fasziniert bin von dieser Erkrankung, aber auch froh bin, dass wir Fortschritte machen und gerade in den letzten 20 Jahren sehr große Fortschritte gemacht haben im Bereich der Therapie für den SLE.
Sehr schön. Also das hört sich auf jeden Fall so an, als ob wir da einen passenden Spezialisten für unsere Folge gefunden haben. Ja, Atherosklerose, unser Thema für heute, ist eine sehr wichtige und relevante Komplikation bei Lupus. Wir haben uns vorhin kurz unterhalten und festgestellt, dass immer sehr viel über Organschäden und vieles andere gesprochen wird, aber dieses Thema oft ein bisschen außen vor bleibt, obwohl, wie du vorhin erwähnt hast, eigentlich die größte Gefahr, um frühzeitig zu sterben, eben diese Atherosklerose ist. Deswegen braucht es ganz viel Vorbeugung, Risikomanagement und auch regelmäßige Kontrollen sind sehr wichtig. Aber bevor wir jetzt da richtig ins Thema einsteigen, Atherosklerose, Arteriosklerose, was ist jetzt der richtige Begriff? Was bedeuten diese Begriffe überhaupt? Genau, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Also im Prinzip, von den meisten wird das eigentlich synonym verwendet, beide Begriffe. Die Arteriosklerose ist so der Sammelbegriff für degenerative Erkrankung des Gefäßsystems. Die Atherosklerose ist jetzt die häufigste Form, muss man sagen. Die tritt bei jedem Menschen auf im höheren Alter. Das ist im Prinzip, was man unter einer Gefäßverkalkung versteht. Leider eben bei Patienten mit entzündlichen Erkrankungen wie dem SLE tritt das eben verfrüht auf und macht eben eine Reihe von Komplikationen, die man eben aber auch vermeiden kann. Im Prinzip, diese Atherosklerose führt eigentlich zu einer Verhärtung der Arterien, dadurch, dass sich Kalk bildet, aber auch entzündliche Prozesse spielen dort eine Rolle. Also sehr komplex. Wir haben es nicht ganz verstanden, warum eigentlich auch bei entzündlichen Erkrankungen das verfrüht auftritt. Es gibt natürlich klassische Risikofaktoren, wo das häufiger auftritt. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu. Warum das bei entzündlichen Erkrankungen so ist, das wissen wir nicht genau, aber es sind sicherlich die Entzündungszellen und entzündlichen Mediatoren, die schon vorhanden sind, die das eben dann das Auftreten dieser Verkalkung begünstigen. Und ein kritischer Zustand ist, wenn sich solche Plaques bilden, das sind so richtige Platten, Kalkplatten, die eben auch einreißen können und dann ein Gefäß komplett verschließen, was dann zu einem Infarkt führen kann, zum Beispiel im Gehirn oder im Herzen. Im anderen Sinn können diese Gefäßplaques eben auch zu einer Verengung führen und zu einer Sauerstoffminderversorgung, zum Beispiel in den Beinen, was man daran merkt, dass man eben eine eingeschränkte Gehstrecke zum Beispiel hat. Das nennt sich dann periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das sind so die wesentlichen Vertreter der Arteriosklerose, also Schlaganfälle, Herzinfarkte und eben Verschlusskrankheit.
Ja, auf jeden Fall alles, was man nicht unbedingt haben will.
Auf keinen Fall, nein.
Wir haben schon das Thema gerade ein bisschen angerissen, aber kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie die Arteriosklerose eigentlich genau entsteht?
Ja, genau, sehr gerne. Also es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, die eben so eine Arteriosklerose begünstigen. Jetzt mal ganz einfach angenommen, ein hoher Blutdruck zum Beispiel führt dazu, dass die Gefäße sie eben gedehnt sind. Es kommt zu kleinen Verletzungen. Das Ganze kann auch passieren durch einen erhöhten Blutzucker, also Diabetes. Dann werden diese Gefäße verändert, werden quasi anfällig dafür, für kleine Verletzungen sozusagen, die dann aber dazu führen, dass sich Cholesterin ablagert in diesen Verletzungen, aber auch Immunzellen dort einwandern und eine Entzündung verursachen. Und die Folge dieser Entzündung ist eben dann diese Verkalkung. Der Körper reagiert darauf mit einer Verkalkung dieser Gefäße. Die Gefäße verhärten sich, sind dann nicht mehr dehnbar und quasi führt dann eben in diesem Kreislauf zu einem Verschluss, also zu einer Verengung der Gefäße, beziehungsweise können diese plaqueartigen Gebilde eben auch einreißen und dann akut einen Verschluss verursachen, was einen Infarkt quasi verursacht in dem nachgeschalteten Organgebiet, was versorgt werden soll von diesen Gefäßen.
Okay, und die kleinen Verletzungen, die entstehen direkt in den Arterienwänden?
Genau, in den Arterienwänden, in der sogenannten Intima, das ist die innere Gefäßwand, sagen wir. Dort entstehen diese kleinen Mikroverletzungen, die dann eben diesen Kreislauf, sagen wir einen Teufelskreis auch indizieren, der zu diesem Gefäßerkrankung führt.
Okay, genau. Du hast vorhin schon erwähnt, welche Gefahren durch Arteriosklerose entstehen. Was sind denn genau die Risikofaktoren, dass wir überhaupt Arteriosklerose bekommen?
Also die Hauptrisikofaktoren, muss man sagen, ist das Alter. Das ist ganz klar, das tritt bei jedem auf. Es ist ein natürlicher Prozess, einfach die Gefäße verändern sich einfach im Laufe des Alters. Nun gibt es aber Faktoren, die zu einer verfrühten Arteriosklerose führen. Jetzt im Alter eben, wo es nicht angemessen ist, bei 30 bis sagen wir mal 60-Jährigen. Das ist einmal ganz wichtig, ist natürlich das Rauchen führt. Das ist ein ganz klassischer Risikofaktor, um eben für kardiovaskuläre Folgeerkrankungen oder für die Arteriosklerose. Dann einmal der arterielle Hypertonus, also der hohe Blutdruck zum Beispiel. Dann ein Diabetes kann dazu führen, aber auch Bewegungsmangel, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen und allgemein eine chronische entzündliche Erkrankung. Da kommen wir jetzt zum SLE. Beim SLE ist es so, dass das Risiko eben für kardiovaskuläre Erkrankungen, also für diese Arteriosklerose, die zu diesen Erkrankungen führt, um das bis zu dreifache erhöht ist. Bei Patienten, die unter 40 sind, also jungen Patienten, die sowas eigentlich gar nicht haben sollte, ist es sogar bis zu 16-fach erhöht im Vergleich zur Normalbevölkerung. Also ein deutliches, starkes Risiko. Ja. Und wenn die Patienten zusätzlich noch eine schwerere Organbeteiligung haben, wie zum Beispiel eine Nierenbeteiligung, das ist nochmal ein zusätzlicher Risikofaktor, der es nochmal um das Fünffache erhöht. Also deutlich erhöhtes Risiko eben bei Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen wie dem SLE. Und da kommt es ein bisschen auch auf die Organbeteiligung an. Und ein weiterer Faktor, da sind jetzt wir Ärzte auch ein bisschen schuld dran, ist sicherlich die dauerhafte Einnahme von Cortison und nicht nur in hohen Dosen, wie man das früher gemutmaßt hatte. Mittlerweile wissen wir, dass auch niedrige Dosen längerfristig eine Arteriosklerose begünstigen, haben natürlich auch andere Nebenwirkungen, können natürlich auch einen Diabetes begünstigen, der wiederum schlecht für die Gefäße auch ist oder auch eine Osteoporose. Aber das Cortison im Allgemeinen erhöht deutlich das Risiko für eine Arteriosklerose, wenn es sozusagen dauerhaft eingenommen wird. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Faktor, den man eben modifizieren sollte und den man auch gut modifizieren kann. Das Wichtigste für uns Ärzte ist einmal eben Erkennen von kardiovaskulären Risikofaktoren bei Patienten mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung wie dem SLE und aber auch die Modifizierung, das dann eben auch angehen. Zum Beispiel eben bei hohen Blutfettwerten eben dann auch einen Cholesterinsenker geben oder den Blutdruck modifizieren, ganz wichtig. Mhm. Und ganz wichtig natürlich auch die Krankheitsaktivität. Hohe Krankheitsaktivität ist auch assoziiert eben mit einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose und kardiovaskuläre Folgeerkrankungen. Deswegen muss man eben auch die Erkrankung möglichst frühzeitig sozusagen gut therapieren und die Erkrankung in Remission bringen. Das Ziel zur Vermeidung eben solcher Folgeerkrankungen sollte immer sein, eine langanhaltende, kortisonfreie Remission. Das ist das, was wir anstreben. Das schaffen wir leider nicht immer. Aber man sollte wenigstens, wenn man gar nicht auf Cortison verzichten kann, möglichst unter 5 Milligramm bleiben. Manchmal 2 Milligramm sind auch okay. Aber man weiß trotzdem, dass diese Dosen auch längerfristig nicht gut sind. Also wenn es geht, bitte ausschleichendes Cortison, das ist ganz wichtig, dass man das auch aktiv macht, den Prozess. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir das dann milligrammweise alle 4 Wochen von 5 Milligramm zum Beispiel reduzieren und auch dem Patienten sagen, wenn er merkt, er kriegt Symptome, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen mehr, dann soll er ruhig auch noch mal ein paar Wochen länger auf einer Dosis bleiben. Mhm. Nur eben diesen Prozess auch immer wieder daran erinnern, dass man das machen sollte. Und wenn es nicht funktioniert, muss man eben dann doch drüber nachdenken, die Therapie zu modifizieren. Eine ganz wichtige Sache ist, die leider häufig vielleicht auch vergessen wird, ist, dass wir ein Medikament haben, was erwiesenermaßen auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen reduzieren kann. Das können leider nicht alle, aber bei einem ist es bekannt und das ist das Hydroxychloroquin, allgemein bekannt als Antimalariamittel oder als Quinsyl. Und das ist auch mein Plädoyer. Jeder Patient mit einem Lupus sollte eine Therapie mit Hydroxychloroquin bekommen, egal ob er jetzt aktiv ist oder nicht. Das ist einfach eine Dauertherapie, die langfristig wirkt, die die Organe schützt und eben vorbeugend wirkt gegen eine verfrühte Arteriosklerose. Das ist ganz wichtig, das wird immer gern mal vergessen. Manche setzen es ab, weil es für sie keine Wirkung hat. Es hat trotzdem eine Wirkung, die sie gar nicht merken. Insofern, wenn sie es vertragen, keine allergischen Reaktionen haben oder Unverträglichkeiten, sollten Sie das auf jeden Fall dauerhaft einnehmen. Das Medikament, was gesichert sozusagen durchweg positive Auswirkungen auf die gesamte Erkrankung hat, inklusive der Vermeidung einer Arteriosklerose oder Reduktion des Risikos.
Mhm. Ja, war ein sehr schönes Plädoyer. Also an euch alle da draußen, falls ihr kein Hydroxychloroquin bekommt, fragt da unbedingt nochmal bei eurem Arzt oder eurer Ärztin nach, warum ihr das nicht bekommt, falls es noch nicht ausprobiert wurde bei euch. Also das wäre wirklich ein sehr, sehr wichtiges Medikament. Ganz grundlegende Therapie für jeden von uns. Ja, zum Thema Cortison, da bist du ja schon sehr schön eingestiegen. Hatten wir jetzt beim Lupustag 2024 eine Umfrage dazu gemacht, wo ich finde, da kamen ein paar sehr interessante Werte raus. Zum Beispiel haben wir gefragt, wer von den Beteiligten, von den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern wusste oder beziehungsweise weiß, dass man wirklich darauf achten soll, dass die Einnahme vom Cortison unter 5 Milligramm liegen sollte. Du hattest ja gesagt, sogar 2 Milligramm kann eigentlich langfristig schon negative Folgen haben, aber unter 5 Milligramm ist auf jeden Fall erstmal ein Ziel, das man sehr schnell verfolgen sollte. Und da haben tatsächlich 80% der Befragten beantwortet, dass sie das wissen. Und da haben wir uns total gefreut, dass dieses Wissen schon so breit angekommen ist bei den Betroffenen. Erlebst du das auch so bei dir in der Praxis, dass die Leute das wissen oder klärst du sie sowieso immer auf?
Also ich bin immer sehr sozusagen motiviert, die Patienten darüber aufzuklären, über die Therapien, die Folgen und auch wichtig ist es, eine kortisonsparende Therapie einzusetzen. Viele sind ja skeptisch, weil sie den Beipackzettel lesen, bei anderen Medikamenten machen die und die Nebenwirkungen. Man wird oft nicht berücksichtigt, welche schweren Nebenwirkungen eben Cortison macht, weil es so im Beipackzettel tatsächlich auch nicht unbedingt drin steht oder nicht so verständlich ist. Insofern bin ich sehr bestrebt, immer darauf hinzuweisen, das Cortison weiter zu reduzieren oder ganz drauf zu verzichten. 5 Milligramm ist jetzt ein Ziel, was von den europäischen Dachverband sozusagen als Marke quasi definiert wurde. Schöner wäre es tatsächlich, wenn man ganz drauf verzichten könnte, aber wenn man zumindest unter 5 Milligramm pro Tag oder zumindest bei 5 Milligramm pro Tag das erreichen sollte, ist schon mal ein wichtiges Ziel erreicht. Und dann kann man sich eben weiter noch runter sozusagen reduzieren, auch schrittweise, wie ich es schon mal angedeutet habe, wie wir das machen. Die meisten Patienten, muss man sagen, wissen, dass Cortison schon schädlich ist. Würde ich auch so sagen, dass das 80% wissen. Zumindest in unseren Sprechstunden klären wir sie natürlich darüber auf. Wenn wir sehen, sie haben ja noch 5 Milligramm drin, brauchen sie das unbedingt. Können wir nicht versuchen, das mal zu reduzieren. Manche Patienten sind natürlich skeptisch. Sie sagen, ja, das nehme ich jetzt schon seit Jahren so. Soll nicht so sein natürlich. Mhm. Aber man muss sie dann motivieren, einfach das auch mal auf 4 Milligramm zu gehen und gucken, was passiert. Ja. Und dann, wenn nichts passiert, gehen wir auf 3 Milligramm 4 Wochen später. Und dann vielleicht auf 2. Und vielleicht schaffen wir es ganz drauf zu verzichten. Und das wäre das wirklich ein Ziel, was wir verfolgen sollten, um einfach Folgeschäden zu vermeiden, die wir sowieso durch die Erkrankung haben, aber dieses kardiovaskuläre Risiko noch weiter zu reduzieren.
Mhm. Ja, die nächste Frage ging tatsächlich darum, wie viele Betroffene oder wie viele von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern denn ohne Cortison schon klarkommen. Und da haben fast 45% angegeben, dass sie mittlerweile schon kein Cortison mehr nehmen müssen oder zumindest im Moment kein Cortison nehmen müssen. Das ist ja auch eine sehr gute Nachricht, wobei du vorhin schon gemeint hast, dass da noch Luft nach oben wäre.
Definitiv, das ist schon mal ein guter Anfang, muss man sagen, dass das Bewusstsein da ist, dass man auch eben Cortison aktiv reduziert und dass auch bei den Kollegen dieses Bewusstsein angekommen ist, auch nicht nur in den Unikliniken, sondern auch in dem niedergelassenen Bereich, dass Cortison dauerhaft eben schädlich ist. Sicherlich wünschenswert wäre, wenn man längerfristig oder mittelfristig natürlich fast alle Patienten ohne Cortison hätte, so gute Therapien hatte, dass es ohne Cortison geht. Das hat aber manchmal auch nicht nur, dass Patienten gerne auch das Cortison weiternehmen, hat eben auch manchmal nicht unbedingt Gründe, die durch die Krankheitsaktivität selber erklärbar sind. Da spielen so andere, sagen wir, individuelle Faktoren vielleicht auch eine Rolle. Ein bisschen Überzeugungsarbeit muss man eben da auch leisten. Aber es ist schon mal ganz gut. 45 ist gut, 60 wäre besser oder sagen wir so, eigentlich wäre 100% das Ziel. Zumindest in einem Bereich. Anfangs verwenden wir Cortison. Das ist ja eins der effektivsten Medikamente, um rasch, sagen wir, eine Reduktion der Krankheitsaktivität und der entzündlichen Prozesse zu erreichen. Das heißt, wir brauchen Cortison schon, aber in höheren Dosen kurz lieber, um da Ruhe reinzubringen. Und längerfristig wollen wir gerne darauf verzichten. Und mittlerweile haben wir auch die Therapien zur Verfügung, dass wir das erreichen können. Zum Beispiel Biologika, aber auch andere sozusagen krankheitsmodifizierende Medikamente.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht, dass wir da mittlerweile mehr Therapien und bessere Therapien zur Verfügung haben. Als Negativnachricht vom Lupus-Tag haben wir dann allerdings noch, dass tatsächlich mehr als 20% der Befragten immer noch mehr als 10 Milligramm Cortison täglich einnehmen. Und da wünschen wir natürlich, dass es in absehbarer Zeit trotzdem möglich ist, diese Cortisondosis zu reduzieren, ohne dass die Krankheitsaktivität dadurch steigt. Kommen wir zu unserer nächsten Frage. Was kann ich als Lupus-Betroffene oder Lupus-Betroffener denn vorsorglich tun, um das Risiko zu reduzieren? Also was kann ich persönlich machen?
Also es gibt da einige, sagen wir, generelle Maßnahmen. Das trifft jetzt nicht nur für den Lupus zu, aber ganz wichtig ist, zum Beispiel sportliche Betätigung oder körperliche Betätigung, Bewegung, einfach bleiben Sie irgendwie aktiv im Leben. Das ist eine wichtige Maßnahme, die jeder treffen kann. Hören Sie das Rauchen auf, das ist wirklich ganz schädlich. Das wäre das Allerwichtigste, was Sie haben, sagen wir, einfach ist es sicherlich nicht, aber was das Effektivste ist, um das Risiko zu reduzieren, ist Nikotin sozusagen Gebrauch einzustellen. Das ist einmal ganz wichtige Sache. Ausgewogene Ernährung zum Beispiel, da gibt es jetzt natürlich vielerlei Aspekte, die man berücksichtigen kann. Grundsätzlich gilt aber auch beim SLE, dass eine, sagen wir, mediterrane Kost eher, sagen wir, der nordischen Kost vorzuziehen ist. Also viel Obst, Gemüse, Olivenöl statt tierische Fette nehmen, lieber mal Fisch statt Fleisch. Das ist, glaube ich, für die Gefäße mit das Beste, was man machen kann. Das wissen wir eben auch aus vielen Studien. Gerade eben im Südeuropa haben die Leute eben wesentlich geringeres kardiovaskuläres Risiko als hier in Nordeuropa. Und das ist sicherlich ernährungsbedingt. Was kann man nochmal? Natürlich Gewichtsreduktion, wenn man eben Übergewicht hat, ist auch ein ganz wichtiger Faktor, den man modifizieren kann, der natürlich auch nicht einfach ist. Aber es gibt Beratungsstellen, wo man das zum Beispiel machen kann. Blutdruckkontrolle, ganz wichtig, dass man eben auch mal ein Blutdrucktagebuch vielleicht führt, wenn man sich unsicher ist, einfach mal dreimal täglich Blutdruck messen und guckt. Und wenn der natürlich dauerhaft jetzt über 140, 90 ist, dann sollte man wirklich, wenn man einen Lupus hat, drüber nachdenken, dass man nicht doch ein Blutdruckmedikament nimmt, einfach um diesen Risikofaktor, diesen doch sehr wichtigen hohen Blutdruck zu reduzieren, um einfach die Menge, die sich ja sozusagen potenzieren können, diese Risikofaktoren, einfach einen rauszunehmen oder mehrere eben rauszunehmen. Das ist ganz wichtig. Sonst gibt es natürlich noch generelle Maßnahmen, die man jedem Lupus-Patienten empfehlen kann, die jetzt nicht unbedingt speziell für die Arteriosklerose wichtig sind, aber die eben für die allgemeine Krankheitskontrolle auch wichtig sind, die man ganz einfach in dem Akronym BASIC zusammenfassen kann. Da sind jetzt verschiedene Maßnahmen drin. Die B steht zum Beispiel für Bone wie Knochen, also Knochenschutz. Das heißt Vitamin-D-Einnahme bei eben einem Vitamin-D-Mangel. Oder was ganz wichtig ist auch, ist, wenn man Cortison längerfristig nimmt in Dosen, zumindest über 7,5 1,5 Milligramm sollte man immer Vitamin D dazu nehmen, um einfach auch einen Knochenschutz zu haben und eine Osteoporose zu vermeiden. Das sehe ich auch immer noch ab und zu, dass Patienten eben mit relativ hohen Dosen Cortison kein Vitamin D haben. Das müssen Sie sich merken, wenn Ihnen jemand Cortison verschreibt in der höheren Dosis über 7,5, gehört da immer Vitamin D dazu. Das ist auch von den Kassen sozusagen so zugelassen, können sich verordnen lassen. Darunter leider nicht, das ist ein bisschen leider ein Problem, aber man kann sich auch jederzeit in einem Drogeriemarkt, das muss nicht vor der Apotheke sein, Vitamin D, das kaufen, 1000 Einheiten pro Tag, das ist ganz gut. Empfohlen werden so 20.000 Einheiten pro Woche, wenn man zum Beispiel einen Mangel hat. Und viele Patienten haben natürlich einen Vitamin-D-Mangel, weil sie, also A, im Winter, das ist hier in der nordischen Bevölkerung häufiger sowieso, aber sie sollen natürlich Sonnenlicht vermeiden. Das ist auch noch ein sozusagen eines dieser Akronyme S von dem Basic, Sonnenschutz quasi, ne? Weil Sonnenlicht kann einen Schub auslösen. Dadurch haben sie aber natürlich verstärkt auch weniger Vitamin-D-Synthese über die Haut. Das heißt, ruhig mal testen lassen, Vitamin-D-Spiegel, gerade im Winter, wenn die an niedrig sein, dann kann man es auch verordnen. Ja. Jetzt bei dem A waren wir schon ganz oft, Antimalariamittel, ne, von den Basic, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auch der, wie gesagt, kann als einziges Medikament, also das Quensylhydroxychloroquin, konnte gezeigt werden, dass es das kardiovaskuläre Risiko reduzieren kann. Dann gibt es noch Impfschutz, ist ganz wichtig. Das I, sie sollten geimpft sein gegen Pneumokokken, Influenza, Herpes-Zoster-Impfung, auch wichtig, oder auch jetzt vielleicht nicht mehr ganz so relevant, eine Corona-Impfung, Covid-19-Impfung. Und dann C, das ist da auch ein wichtiger, das ist kardiovaskuläre Risiko. Also Faktoren, kardiovaskuläre Risikofaktoren identifizieren und eben auch modifizieren. Das sind so die, kann man sich unter dem einfachen Begriff Basic vielleicht ganz gut merken. Das sind wichtige Maßnahmen im Allgemeinen.
Mhm. Wie sieht es noch das Thema Stress aus? Es wird ja auch oft genannt, dass das so ein Risikofaktor ist in Bezug auf Lupusaktivität.
Also sicherlich alles, was das Immunsystem irgendwie aktivieren kann, dazu gehören natürlich auch Stresshormone, aber auch Infektionen können alles, was das sozusagen zu einer Aktivierung des Immunsystems führt, ist möglichst zu vermeiden. Aber Stress macht natürlich auch einen hohen Blutdruck, kann natürlich andere Dinge noch verursachen im Körper, die eben auch sozusagen dauerhaft. Stress ist natürlich nicht gesund, gerade fürs Gefäßsystem auch nicht. Sollte man tunlichst vermeiden, dauerhaft ungesunden Stress zu haben. Es gibt eine Form von gesunden Stress, wo man dann eben auch für sich was Positives zieht. Das ist sicherlich okay, das hat ja jeder mal auch in seinem Berufsleben. Aber dauerhaft chronischer Stress sicherlich nicht weder gut für die Erkrankung selbst, aber auch insbesondere nicht gut für die Gefäße, das muss man sagen.
Du hattest vorhin schon kurz Vitamin D angesprochen und tatsächlich ist unsere Faktencheck-Frage, was auch die letzte Frage für heute ist, genau zu diesem Thema, nämlich ob es stimmt, dass Lupus durch einen Vitamin D-Mangel ausgelöst werden kann.
Also dem würde ich jetzt nicht so zustimmen, die Daten gibt es nicht hier. Der Lupus selber wird ja durch, sagen wir mal, angeborene Faktoren ausgelöst, der ist ja sozusagen vererbbar in dem Sinne. Jetzt nicht dominant vererbbar, aber es sind viele Gene, die eine Rolle spielen. Das liegt eher sozusagen an dem eigenen Erbsubstanz, ob man einen Lupus kriegen kann. Ob jetzt ein Vitamin-D-Mangel einen Lupus-Schub oder Lupus auslösen kann, ist nicht direkt bekannt, meines Wissens, wird auch nicht zutreffen. Aber was es macht, ein Vitamin-D-Mangel, wissen wir, ist auch bei SLE-Patienten mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert oder verbunden. Das ist eher indirekt, weil ein Vitamin-D-Mangel auch zu einem, sagen wir mal, eher Übergewicht führt, Fettstoffwechsel sozusagen Störung führt, eher so auf dem indirekten Wege eben das kardiovaskuläre Risiko erhöht. Und es ist auch bekannt oder es gibt einige Studien, die zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel mit einer erhöhten Krankheitsaktivität assoziiert ist. Und sogar auch eine Studie, die man zeigen konnte, wenn man Vitamin D nimmt, aber in sehr hohen Dosen, haben die es gegeben, 50.000 Einheiten zum Beispiel pro Woche, was sehr hoch ist, konnte man auch die Krankheitsaktivität modifizieren. Also Fazit, man sollte darauf achten, dass der Vitamin-D-Spiegel eben ausgeglichen ist, dass man genügend Vitamin-D-Zufuhr hat, aber es hat sich nicht durchgesetzt in die Therapieempfehlung, dass man das als Therapeutikum einsetzt. Man weiß vom Vitamin-D aus vielerlei experimentellen Studien, dass es aber tatsächlich auch das Immunsystem so ein bisschen abdämpfen kann. Aber das ist kein Aufruf, jetzt Vitamin-D in Unmengen einzunehmen, das bringt sicherlich nichts. Dazu gibt es die Studienlage bisher nicht hier. Substituieren, ja. Unter Cortisontherapie ja, 1000 Einheiten pro Tag zum Beispiel ist angemessen. In manchen Fällen, wenn Mangel vorliegt, 20.000 Einheiten pro Woche, ne, kann man nehmen. Drüber hinaus würde ich das nicht empfehlen.
Okay, Vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Zeit auch, dass du heute hier warst und dass du uns zu diesem wichtigen Thema so viele Fragen beantwortet hast und aufgeklärt hast.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch.
Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserem Lupus-Lifehack heute. Und zwar geht es um das Thema vorbereitet sein. Es ist ja so, dass wir als Lupus-Betroffene doch immer mal wieder schlechte Tage haben, an denen wir sehr müde sind, starke Fatigue haben und manchmal einfach keine Kraft haben, mehr irgendwie was zu kochen oder einkaufen zu gehen. Und deswegen ist unser Tipp, vielleicht immer ein paar Food-Drinks, das sind Trinkmahlzeiten, zu Hause zu haben. Man darf natürlich auch darauf achten, was die Inhaltsstoffe von diesen Food-Drinks sind. Wenn ihr jetzt merkt, dass bei dem einen ganz viel Zucker drin ist und beim anderen ein bisschen weniger, dann gerne auch zu dem greifen, bei dem weniger Zucker drin ist. Natürlich ersetzt es keine gesunde Ernährung oder so, aber eben gerade in schlechten Phasen, wenn es einem mal nicht gut ist, dann müssen wir nicht einkaufen, müssen wir nicht kochen und haben aber trotzdem Energie zur Verfügung, die ja auch wichtig für unseren Körper ist. Ja, Vorteile von solchen Fooddrinks sind auf jeden Fall, dass sie lange haltbar sind, auch ungekühlt, dass kein Kochen notwendig ist und dass man einfach schnelle und leicht verdauliche Energie für den Körper schnell zur Verfügung hat. Falls ihr euch fragt, wo ihr diese Fooddrinks herbekommt, die gibt es inzwischen eigentlich in jedem Supermarkt von ganz verschiedenen Herstellern und viele verschiedene Sorten. Es gibt auch vegane Varianten für alle, die Veganer oder Vegetarier sind. Und es gibt sogar welche in Pulverform zum Selbstanrühren. Da kann man dann sogar ein bisschen Müll sparen. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich möchte am Ende noch kurz zusammenfassen, was wir heute Wichtiges gelernt haben. Zum einen, Atherosklerose kann gefährliche Folgen haben, ist eine große Gefahr für uns als Lupus-Betroffene. Lupus erhöht das Risiko für Atherosklerose allerdings nicht alleine. Der gefährlichste Risikofaktor ist tatsächlich das Cortison für uns. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir immer mit unseren Ärztinnen und Ärzten daran arbeiten sollten, die Dosis so weit wie möglich runterzubekommen. Aber ganz wichtig, Leute, auf keinen Fall soll man Cortison von einem Tag auf den anderen schlagartig absetzen, sondern ganz wichtig, Cortison muss immer langsam ausgeschlichen werden. Also wir wollen versuchen, auf jeden Fall unter 5 Milligramm Cortison pro Tag zu kommen. Aber auch das schön vorsichtig, immer langsam ausschleichen. Sowieso immer grundsätzlich mit Arzt und Ärztin absprechen. Und wenn möglich, vielleicht Cortison sogar komplett absetzen. Wenn das möglich ist, dann wirklich ganz wichtig. Die anderen Risikofaktoren, die auch Atherosklerose begünstigen, wie Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel, kommen beim Lupus dazu, hängen aber auch oft wieder mit dem Cortison zusammen. Und dann gibt es aber jetzt noch die gute Nachricht am Ende. Und zwar, wir können gegensteuern, indem wir das anstreben, was wir sowieso eigentlich immer erreichen wollen, nämlich einen komplett beruhigten Lupus, also Remission. Ganz wichtig also, wir brauchen die leitliniengerechte Lupustherapie und einen gesunden Lebensstil, um dann hoffentlich in Remission zu kommen und das zu erreichen, was wir eigentlich alle wollen, nämlich so lange und so gut wie möglich mit dem Lupus zu leben. Und damit möchte ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und wieder zugehört habt. Falls ihr auch eure Erfahrungen oder Gedanken mit und zum Thema Lupus teilen möchtet, dann dürft ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de schicken. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark übrigens auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und wie ihr wisst, freue ich mich auch immer sehr über eine Bewertung von euch. Dann wissen wir auch ein bisschen, wie es euch gefällt, haben Feedback, also schreibt uns gerne Verbesserungsvorschläge. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.